ARD Sounds.
Wir wissen alle, dass Fedorow auch viel, also in seiner Arbeit als Minister der digitalen Transformationen viel gemacht hat. Und ich glaube, die Wahlen online würden einfach nicht gehen.
Eine junge Ukrainerin zur Diskussion, ob das Land mitten im Krieg Präsidentenwahlen abhalten soll.
Der frühere Verteidigungsminister Fedorow hat die Diskussion gestern angestoßen.
Ein rumänischer Kampfjet hat eine mit Sprengstoff versehene Seedrohne abgeschossen.
Israel warnt die Türkei davor, in Syrien Militärbasen einzurichten.
Immer mehr junge Israelis verlassen ihr Land.
Der Iran reagiert gelassen auf Trumps Drohung mit einem Wirtschaftskrieg. Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 20. August um 16.30 Uhr. Heute Nacht hat sich wieder gezeigt, wie schutzlos die Ukraine im Moment gegen Raketenangriffe aus Russland ist, Thorsten.
Ja, nach ukrainischen Angaben hat Russland über Stunden zahlreiche Raketen, Marschflugkörper und Drohnen abgefeuert auf Kiew und Umgebung. Die Luftabwehr, so die ukrainischen Angaben, habe fast 90% der rund 170 Drohnen und die meisten Marschflugkörper abfangen können. Die schnelleren Raketen aber, die schlugen alle ein. 16 Tote werden gemeldet, viele Verletzte. Unser Korrespondent in Kiew, Florian Kellermann, hat einen Bericht geschickt über die Angriffe. Hier ein Auszug daraus.
Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, nahm ein Video vom Ort eines russischen Luftschlags auf. Wir befinden uns hier im Stadtteil Solomjanski. Hier wurde ein 9-stöckiges Gebäude beschädigt. Das oberste Stockwerk ist zerstört. Ein Feuer ist ausgebrochen. Helfer sind vor Ort und unterstützen die Menschen. Morgen wird in Kiew ein Trauertag sein, zum Gedenken an die Opfer dieses massierten Angriffs des Feinds auf die Hauptstadt. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew traf Russland in mehreren Stadtbezirken Lagerhallen. Zudem wurde ein Kinderkrankenhaus beschädigt. Auch die Energieinfrastruktur war offenbar erneut ein Ziel. In 40.000 Haushalten in Kiew fiel der Strom aus.
Wie stellt Russland die Angriffe denn dar?
Russland betont, man habe militärische Ziele getroffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilt mit, es seien Unternehmen getroffen worden, die Einzelteile für Drohnen und für Marschflugkörper produziert hätten. Überprüfen können wir das leider nicht.
Die wirksamste Raketenabwehr sind ja die Patriot-Systeme. Die Ukraine war damit ja auch lange erfolgreich, jetzt aber nicht mehr, weil nämlich keine mehr nachgeliefert werden.
Genau, und deshalb hat Präsident Zelensky nochmals an die Verbündeten appelliert, doch solche Abfangraketen bitte dringend zu liefern. Jede zusätzliche Rakete rettet Leben, sagt Zelensky. Aber westliche Staaten wollen halt auch nicht ganz blank dastehen. Und die Produktion von Patriot-Raketen in den USA, die stockt.
Gab es denn umgekehrt auch ukrainische Angriffe in Russland?
Ja, die gab es. Die Behörden in der Region Tatarstan, das ist rund 1000 Kilometer östlich von Moskau, die melden ukrainische Drohnenangriffe. In einem Industriekomplex in Nischnekamsk ist deshalb die Produktion gestört.
Dann wollen wir noch mal ein anderes Thema näher beleuchten, das seit gestern in der Ukraine heftig diskutiert wird, nämlich Wahlen mitten im Krieg.
Ausgelöst hat diese Debatte der frühere Verteidigungsminister Fedorow. Er ist ein bekannter und auch beliebter Politiker, war 7 Jahre in der Regierung, bevor er Mitte Juli von Präsident Zelensky entlassen worden ist. Das trieb damals tausende Ukrainer auf die Straße, die für Fedorows Verbleib demonstriert haben. Sie sehen in ihm einen Reformer, der die Korruption im Land wirksam bekämpfen könne.
Mal abgesehen davon, dass es sehr schwierig wird, unter Raketenbeschuss zu wählen, ist das doch laut der geltenden Rechtslage gar nicht möglich, oder?
Nein, genau so ist es. Und deshalb halte ich es auch für ziemlich unwahrscheinlich, dass es jetzt wirklich zu Wahlen kommt. Unser Korrespondent Florian Kellermann hat dazu einige Stimmen eingeholt, wie zum Beispiel diejenige von Jaroslava Rihortschuk, eine Sympathisantin von Fedorow, 33 Jahre alt. Sie hat in Deutschland studiert und spricht deshalb auch Deutsch.
Wir wissen alle, dass Fedorow auch viel, also in seiner Arbeit als Minister der digitalen Transformationen viel gemacht hat und ja, viele Reformen durchgeführt hat. Wir sind dafür auf jeden Fall dankbar, dass wir das haben, aber ich glaube, die Wahlen online würden einfach nicht gehen.
Aber Fedorow wird wahrscheinlich nicht nachlassen, Selenskyj herauszufordern. Schließlich hat er ja ziemlich gute Umfragewerte.
Das ist wohl so. Und deshalb hat er die Forderung wahrscheinlich auch nur aufgestellt. Florian Kellermann weist auch darauf hin, dass er wichtige Unterstützer in den USA hat.
Ukrainische Medien berichten, Fedorow könnte schon bald in die USA reisen und um Unterstützung der US-Administration für seine Pläne bitten. Der ukrainische Politologe Jaroslav Bozhko kommentierte: Ich denke, Fedorow hat sich die ganze Zeit auf bestimmte Kreise in den Vereinigten Staaten gestützt. Er hat einen direkten Kontakt zu Elon Musk. Und Musk ist schließlich nicht die unwichtigste Person in der Umgebung von US-Präsident Trump. Umfragen zeigen allerdings, dass die deutliche Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer Wahlen in Kriegszeiten ablehnt.
So viel für heute zur Ukraine, aber wir bleiben in der Region. Rumäniens Luftwaffe hat auf dem Schwarzen Meer eine Seedrohne zerstört, die mit Sprengstoff präpariert war. Was wissen wir darüber?
Diese Drohne, die trieb in der Nähe einer Gasförderplattform, die dort gerade gebaut wird. Es ist keine ukrainische Drohne gewesen, sagt der rumänische Verteidigungsminister. Woher sie kam, das sagt er aber nicht, ob aus Russland beispielsweise. Die Küstenwache hatte sie heute früh entdeckt und dann kam der Befehl an die Besatzung zweier F-16-Kampfflugzeuge, sie zu zerstören, damit die Arbeiter auf der Plattform nicht gefährdet werden.
Das heißt, das Ziel war also diese Gasförderinsel.
Das sieht zumindest so aus, sie könnte zumindest darauf zugetrieben sein. Rumänien will dort im Schwarzen Meer im nächsten Jahr damit beginnen, ein großes Gasfeld auszubeuten. Es könnte damit zum größten Gasförderland in der EU werden. Im Schwarzen Meer schwimmen allerdings sehr viele Seeminen und Seedrohnen.
Jetzt zu den neuesten Entwicklungen im Nahen Osten. Da wird der Gegensatz zwischen der Türkei und Israel immer schärfer. Israels Außenminister Katz hat den türkischen Präsidenten Erdogan auf X davor gewarnt, sein Land in gefährliche Abenteuer in Syrien zu stürzen. Israel lasse nicht zu, dass irgendein Akteur seine Sicherheit bedrohe. Was ist da der Hintergrund, Thorsten?
Ja, also Israel wirft der Türkei vor, dass sie in Syrien Militärbasen errichten will und darin sieht Ministerpräsident Netanyahu eine Bedrohung für sein Land. Syrien selbst ist nach dem Bürgerkrieg und dem Sturz Assads ja geschwächt und die neue Regierung von Übergangspräsident al-Sharaa muss erstmal das Land wieder aufbauen, ist militärisch gesehen da im Moment kein großer Player. Die Türkei, die ist es schon und unter Erdogan will sie sich ja auch als Regionalmacht etablieren.
Und deshalb hat Israel kürzlich einen verlassenen Militärflughafen in Syrien angegriffen?
Ganz genau. Das war im Norden Syriens und zur Begründung hieß es, die Führung in Damaskus habe kurz davor gestanden, dort eine Stationierung türkischer Truppen zu erlauben.
Die Türkei widerspricht aber.
Aus Ankara heißt es, auf diesem Flugplatz sei niemals eine türkische Delegation gewesen. Die syrische Regierung stellt etwas anders dar. Zwar sagt auch sie, es gebe keine Pläne für eine türkische Basis in Syrien. Türkische Offiziere hätten den Stützpunkt aber sehr wohl besucht im Rahmen einer militärischen Zusammenarbeit. Also, dass Syrien und die Türkei militärisch zusammenarbeiten, das ist ziemlich offensichtlich. Und Israel sieht darin eine Gefahr und dieser Gegensatz, der könnte noch zu einigen Spannungen führen.
Jetzt steht ja zwischen diesen beiden Seiten, wenn man so will, die USA und die USA versuchen, die Gemüter zu beruhigen.
Ja, US-Botschafter Mike Huckabee hat gesagt, seine Regierung arbeite an einem Deeskalationsprozess.
Dann wollen wir noch mal nach Israel selbst schauen, das ja 1948 gegründet worden ist als sichere Heimstatt für Juden. Über Jahrzehnte war es ein Einwanderungsland. Das hat sich jetzt geändert.
Aktuelle demografische Daten zeigen, inzwischen verlassen mehr Menschen Israel, als dauerhaft ins Land kommen. Das könnte wirtschaftlich gesehen für das Land zum Problem werden, denn es sind vor allem die gut Ausgebildeten und es sind junge Leute, die in die Ferne ziehen. Und die Gründe liegen nicht in den vielen Kriegen, jedenfalls nicht hauptsächlich, sondern anderswo. Und das erklärt uns unser Israel-Korrespondent Jörg Poppendiek.
In den vergangenen Wochen hat Noah Afgar viele Kisten gepackt. Der 62-Jährige wird mit seiner Familie Israel verlassen. Sie ziehen in wenigen Tagen nach Zypern.
Panicking, I'm afraid. I'm shaking.
Ich bin echt in Panik und habe Angst. Ich zittere. Es ist wirklich nicht leicht. Wir verlassen hier alles, was wir gut kennen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir wandern nicht aus, sondern wir flüchten. Das ist echt ein Unterschied. Ich gehe nicht, weil ich es will, sondern weil ich nicht die Zukunft meiner Kinder aufs Spiel setzen will. Noah verlässt Israel nicht wegen der Sicherheitssituation, nicht weil es unklar ist, wie es mit der Terrororganisation Hisbollah im Libanon und der Hamas im Gazastreifen weitergeht. Noah will weg wegen der ultraorthodoxen Juden im Land. Die sind Teil der Regierungskoalition und ihr Anteil an der Bevölkerung steigt seit Jahren deutlich an. Das ist auch der Grund, warum die israelische Bevölkerung trotz der hohen Abwanderungszahlen weiter steigt. Die Religiösen in der Regierung wollen ständig mehr und mehr. Die werden erst aufhören, wenn wir sowas sind wie der Iran, ein Gottesstaat. Vielleicht nicht genauso, aber wenn die Ultraorthodoxen immer mehr Macht bekommen, wird es in diese Richtung gehen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in solch einem Land groß werden, unter solch einem Regime. Vor allem nicht meine Tochter. Noah ist nicht allein. Neue Zahlen zeigen, dass immer mehr Menschen Israel verlassen. Im vergangenen Jahr waren es 90.000. Sie gehen aus unterschiedlichen Gründen. Itai Ater von der Universität in Tel Aviv hat zusammen mit Kollegen die neuesten Daten analysiert. Er berichtet, dass die Zahl der jährlichen Auswanderer im Vergleich mit der Durchschnittszahl vor einem Jahrzehnt um etwa 50% gestiegen ist. Das ist ein besorgniserregender Trend. Israels wirtschaftliche Stärke und Sicherheit hängen entscheidend von seinem Humankapital ab, von den Menschen, die hier leben, arbeiten und sich beteiligen. Der Fakt, dass vor allem so viele gut ausgebildete Israel verlassen, ist eine Bedrohung für die Zukunft des Landes.
For the Israeli future.
Was der Wirtschaftsprofessor anspricht, ist die Entwicklung, dass vor allem gut ausgebildete Israelis auswandern. Ärzte, Ingenieure und Menschen, die in der Tech-Industrie arbeiten. Gary zum Beispiel ist Softwareentwickler. Er spielt gerade mit dem Gedanken, Israel zu verlassen. Wir wollen eigentlich nicht weg, aber es gibt keine Zukunft. Die langfristige Perspektive ist wirklich schlecht, wenn ich mir die Bevölkerungsentwicklung bei den Ultraorthodoxen anschaue. Und was die nahe Zukunft angeht, wir werden uns die Wahlen Ende Oktober anschauen und wenn es da keine wirkliche Veränderung gibt, dann gibt es wirklich keinerlei Hoffnung mehr.
Zum Schluss noch zu einem Thema von heute früh. US-Präsident Trump hat dem Iran mit einem Wirtschaftskrieg und einer Isolierung in noch nie dagewesenem Ausmaß gedroht. Was sagt Teheran dazu?
Der Iran macht eigentlich das, was er machen muss. Er zeigt sich gelassen. Der Außenminister hat reagiert. Abbas Araghchi schreibt auf X, das ist ein Ablenkungsmanöver von innenpolitischen Problemen wie der hohen Staatsverschuldung und den steigenden Zinsen in den USA. Und mit der Staatsverschuldung, da hat er durchaus einen wunden Punkt getroffen. Wie das Finanzministerium in Washington heute bekannt gegeben hat, hat die Verschuldung des Landes erstmals die Schwelle von 40 Billionen Dollar überschritten.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Thorsten Langer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.